Sonntag betrachteten wir zusammen die Ereignisse im Volk Israel, wo sie ein Kalb, den Apisstier, den ägyptischen Apisstier, nachgebildet hatten und diesen Apisstier unter dem Namen Jahwe anbeteten. Das Ganze stand unter dem Thema, eine neue religiöse Bewegung entsteht. Und nun ist Mose immer noch bei Gott auf dem Berg. Das Volk ist unten am Berg und betet diesen Apisstier an und feiert ein ungebührliches Fest. Und nun wollen wir weiterfahren und sehen, wie Gott zu Mose spricht und wie sich Mose verhält. Das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 7. Zweiter Mose, Kapitel 32, ab Vers 7. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist ein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie in ihrem Unglück herausgeführt, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächt im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre doch ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute es den Herrn, das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Wer Gottes Ehre sucht, erlangt Gnade. So habe ich diesen Text überschrieben. Wer Gottes Ehre sucht, erlangt Gnade. Wir werden zuerst sehen, wie der Zorn Gottes entbrennt, werden uns darüber einige Gedanken machen. Zweitens werden wir sehen, wie Mose den Herrn besänftigt. Und als drittes werden wir sehen, dass sich Gott beschwichtigen lässt. Gottes Zorn entbrennt. Mose weilt immer noch bei Gott auf dem Berg Sinai, während das Volk Israel in schändlichster Weise Gott lästert. Und Gott sagt und erklärt nun Mose, was mit dem Volk vor sich geht, am Fuße des Berges Sinai. Geh, steig hinab, sagt er ihm, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie haben sich schrecklich versündigt, weil sie den eingeschlagenen Weg verlassen hatten. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, und das ist eigentlich noch etwas vom Schrecklichsten, dass sie dann zu diesem Kalb noch sagen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Es ist einfach nicht zu fassen. Wie kann ein Volk nach all dem, was sie erlebten, so handeln? Wie können sie einen grasfressenden Stier zu ihrem Gott machen? Hier zeigt sich, was Paulus später den Römern über das gottlose Verhalten von uns Menschen sagt. Römer 1, Vers 23: Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Das hat sich in der ganzen Menschheitsgeschichte nie geändert. So hat auch das der Paulus den Römern noch sagen können. Israel wählte diesmal ein vierfüßiges Tier. Aber egal, was sie auch wählten, sie wählten den Weg, der von dem allmächtigen Gott wegführt und seinen Namen Unehre tut. Und Gott charakterisiert nun das Volk, indem er sagt, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Oder man könnte noch bildlicher übersetzen, dass das Volk einen harten Nacken hat, ein hartes Genick. Diese Charakterisierung Gottes begleitet uns durch die ganze Bibel. So sagte Gott durch den Propheten Jesaja, denn ich weiß, dass du hart bist, sagte zum Volk Israel, und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine Stirn Ehren. Und auch Stephanus sagt zu den Juden vor seiner Hinrichtung unmissverständlich, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Geist, dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Sie haben einen harten Nacken. Mit anderen Worten, sie sind unbeugsam. Sie sind nicht bereit, sich vor dem allmächtigen Gott zu beugen. Selber wollen sie sich behaupten. Die Geschicke, die nur Gott lenken kann, wollen sie selber in die Hände nehmen. Sie sind nicht bereit, sich zu demütigen unter die Hand Gottes. Über solches Tun entbrennt Gottes Zorn. Gott wird zornig und will das Volk vertilgen. Er will Gericht üben, und zwar ein radikales. Er möchte das Volk vom Erdboden verschwinden lassen und Gericht üben wie über Sodom und Gomorra. Und Mose möchte er erwählen, um das Ziel weiter zu verfolgen und aus Mose ein großes Volk zu machen. Die einen mag es befremden, wenn der Gott der Liebe hier seinem Zorn freien Lauf geben will. Aber warum sollte Gott nicht zornig werden? Ich weiß nicht, ob es unter uns jemand gibt, der so lange wartet und sich so viel gefallen lässt, wie Gott sich viel gefallen ließ von seinem Volk. Ich weiß nicht, ob wir so langmütig und so langsam zum Zorn sind wie Gott, das glaube ich nicht. Wie schnell brechen wir unsere Beziehungen ab, wenn uns einmal einer über die Leber gekrochen ist und uns irgendetwas gemacht hat, was nicht so recht ist. Dann wird schnell abgebrochen. Gott war langmütig, er hat lang gewartet. Einmal ist das Maß aber auch bei Gott voll. Gott ist heilig. Er lässt sich nicht einfach auf die Seite schieben. Dem Volk verkündete er, ich, der Herr, dein Gott, Jahwe, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Gott ist ein eifernder Gott. Er lässt sich nicht alles gefallen. Missachtung duldet er nicht. Sicherlich. Es ist nicht besonders erquicklich, über Gottes Zorn zu sprechen. Aber der Zorn Gottes ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Wollen wir nichts vom Zorn Gottes wissen, kennen wir auch den Gott der Bibel nicht. Oder wir haben immer Probleme mit dem Gott der Bibel. Immer. Gott kann und wird zornig. Was uns heute im Wesentlichen fehlt, in unserem christlichen Abendland ist die Furcht Gottes. Gott sei nicht zu fürchten, weil er ja ein Gott der Liebe ist. Das ist aber sehr, sehr trügerisch. Gott ist sehr wohl zu fürchten. Und wenn jemand zu fürchten ist in dieser Welt, dann ist es einzig und allein Gott. Wenn wir etwas zu fürchten haben, dann haben wir Gott zu fürchten. Er ist allmächtig, er ist heilig, er ist gerecht. Er ist Herr über allen Herren und er ist König über allen Königen. Und schon die Sprüche lehren uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Weisen verachten die Toren, Entschuldigung, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Weil diese Furcht weithin fehlt, meinen viele Menschen, sie bräuchten sich nicht zu bekehren. Sie haben einen harten Nacken. Sie sind unbeugsam, weil sie meinen, sie hätten ihr Leben selber im Griff. Oder sie können dann Gott schon noch etwas erzählen, das ihm gefallen muss, worüber er sich dann zu erbarmen hat. Hast du deinen Nacken schon vor dem allmächtigen Gott gebeugt? Oder gehörst du auch zu den unbeugsamen Menschen, die eigene, wenn auch fromme Wege gehen, aber über denen Gottes Charakterisierung steht, es ist ein halsstarriges Volk. Menschen, die meinen, mit frommen Werken Gott etwas auf den Tisch legen zu können, sagen sie, ich habe das alles gemacht, du musst mir ja recht sprechen. Wenn das der Fall ist, und jetzt erschrecken sie vielleicht, dann steht der Zorn Gottes über deinem Leben. Wenn das der Fall ist, dass du deinen Nacken vor Gott nicht beugst, dann steht dein Leben unter dem Zorn Gottes. In der Bibel lesen wir Epheser 2, Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, sagte Paulus. In den Begierden unseres Fleisches und Taten, den Willen des Fleisches und der Sinn und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Kinder des Zorns, nicht Kinder Gottes. Sondern wir waren als Sünder Kinder des Zorns. Kinder, die unter dem Zorn Gottes stehen, die unter dem Zorn stehen, wie Israel hier in diesem Abschnitt, den wir betrachten. Und auch im Johannesevangelium lesen wir, wie Jesus sagt, oder wie es da heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, Vers 36, wer diesen Vers noch nicht so bewusst gelesen hat. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Sohn Jesus kann den Zorn Gottes über unserem Leben abwenden. Der Glaube an Jesus macht uns zu Kindern Gottes, die dem Gericht Gottes entgehen. In Jesus wird auch die Liebe Gottes greifbar. Denn es heißt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch unter dem Zorn Gottes standen. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Weil wir unter dem Zorn Gottes stehen, hat Gott diese Rettung für die Rettung für unsere Seele gesorgt. Jesus ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zeigt sich nicht, indem wir einfach die ganze Menschheit mit Liebe überschüttet werden, dass die ganze Menschheit so wie ein Schwall Gottes Liebe über die Erde geht. Nein, die Liebe Gottes ist greifbar in Jesus. Wer die Liebe Gottes erfahren will, erfährt sie nur bei Jesus. Nur am Kreuz auf Golgatha kennen wir die Liebe Gottes. Und dort bietet uns Liebe, Gott seine Liebe an. Und so entrinnen wir dem Zorn. Nun sagt vielleicht einer, es sei nicht so gut, wenn man sich aus Furcht vor Gott bekehre. Und vielleicht denken jetzt einige, ja typisch, jetzt macht er wieder die Hölle heiß und dann sagt er, bekehrt euch. Aber was ist so verwerflich dabei, wenn sich jemand aus Furcht vor dem Sohn Gottes bekehrt? Was ist denn da verwerflich? Lieber aus Furcht vor Gott sich bekehren, als dem Zorn Gottes anheimfallen. Jesus sagt deutlich, ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Furcht vor Gott ist kein niederes Motiv zu einer Bekehrung. Nein, es ist sogar gut, Denn es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir so dem Zorn Gottes entrinnen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wenn wir uns bekehren, dass wir mit Gott versöhnt werden. Warum müssen wir mit Gott versöhnt werden? Weil sein Zorn über unserem Leben steht. Weil sein Zorn entbrannt ist über unserem Leben, wenn wir seinen Sohn missachten. Und warum sollte uns nicht einmal eine Schauer packen vor der Heiligkeit Gottes? Warum sollten wir Menschen nicht einmal erschrecken und es uns durch Mark und Bein gehen lassen, wenn wir merken, dass wir unter dem Zorn des allmächtigen Gottes stehen? Warum sollen wir dann nicht aus dieser Angst zu Jesus fliehen, der uns versöhnt mit dem allmächtigen Gott? Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer ohne Jesus zum allmächtigen Gott will, den wird sein Zorn treffen. Und gerne bin ich bereit, noch genauer zu erklären, wie wir dem Zorn Gottes entrinnen, durch den Glauben an Jesus und ewiges Leben bekommen. Zweites, Mose besänftigt den Herrn. Gott prüft zuerst auch einmal die Gesinnung von Moses. Er spricht nämlich gegenüber Mose von deinem Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Mose, das ist dein Volk, du hast das aus Ägypten geführt. Und er bietet Mose zusätzlich an, dass er das ganze Volk vernichtet und mit ihm, mit Mose, ein neues Volk schafft. Mose hätte darauf sehr positiv reagieren können. Es wäre für ihn doch eine Ehre gewesen, zumal das Volk ihm auch ständig zusetzte und sogar seinem Leben nachstellte. So wäre er seiner Last entledigt gewesen, das Volk weg. Das Zaun kommt und schreit: Mose, warum das? Mose, warum da? Und Mose, warum hast du uns in die Wüste geführt? Aber Mose lässt sich nicht beirren. Er bewährt sich in der Prüfung Gottes. Gott wollte von Mose wissen, ob er wirklich ein treuer Verwalter ist oder ob er auch der Selbstverherrlichung verfalle wie das Volk. Mose behält die richtige Gesinnung. Er weiß um die wirklichen Verhältnisse und er antwortet nun Gott, indem er sagt: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Macht aus Ägypten geführt hast? Mose nimmt die Ehre nicht auf sich. Er macht Gott gegenüber deutlich: Es ist dein Volk. Du hast dir das erwählt und du hast das Volk aus Ägypten geführt. Auch wenn ich der Führer bin vor dem Volk, aber du hast mit großer Macht und mit großen Wundern das Volk befreit, nicht ich. Er nahm in keiner Weise die Ehre auf sich, die Gott gehört. Er hielt am Wirken Gottes fest. Mose ist uns darin ein großes Vorbild. Wie schnell sind wir manchmal bereit, unser Tun auf uns zu nehmen. Wenn uns etwas gelingt, dann sind wir es schnell, obwohl wir vorher Gott angefleht haben, dass er uns hilft, dass er uns durchträgt, dass er uns Weisheit schenkt. Und dann hat er sie uns geschenkt und auf einmal stehen wir da. Haben wir die Ehre? Ist es unser Werk? Haben wir herausgeführt? Haben wir die Pläne geschmiedet? Mose ist uns darin Vorbild, dass wir nicht uns selbst rühmen, sondern Gott die Ehre geben. Mose lebt hier aus, was uns eigen sein sollte. Wie Paulus den Korinthern sagt: Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und Mose fleht vor dem Herrn. Er versucht nun, den Zorn Gottes zu besänftigen. Es ist von großer Bedeutung, wie Mose dies hier macht. Erstens erinnert er Gott daran, dass es sein Volk ist und er es aus Ägypten geführt hat. Begleitet mit großen Zeichen und Wundern. Warum, Herr, sagt er, willst du dein Volk vernichten? Was sollen die Ägypter über dich denken? Was sollen die sich vorstellen, was du für ein Gott bist? Sie werden sich wundern über einen Gott, der sein Volk zum Verderben so mächtig erlöst und in die Wüste führt. Lass doch ab von deinem Zorn und vom Unheil und lass es dich gereuen. Und nun erinnert er Gott an sein Versprechen, das er Abraham, Isaak und Israel gegeben hatte. Würde er das Volk vernichten, so könnte er doch sein Versprechen nicht einhalten. Mose versucht hier in keiner Weise, Verständnis für das Volk zu gewinnen. Er versucht nicht zu erklären, warum es so weit gekommen ist, dass sie den Abisstier gebildet hatten und ihn angebetet. Was das Volk getan hatte, ist völlig unentschuldbar, unerklärbar. Gnade fleht er nicht, indem er das Volk rechtfertigt. Das hat gar keinen Sinn. Mose geht es um die Ehre Gottes. Er hält Gott vor, dass er seinen Namen in Verruf bringen würde, wenn er so handelt. Er macht ihn auf sein eigenes Wort aufmerksam. Er hält ihm seine Versprechen vor. Um seines, um Gottes, um Jahwes Name willen, soll er von seinem Vorhaben absehen. Jeder Versuch der Rechtfertigung hätte vermutlich den Zorn Gottes noch vermehrt. Aber Mose geht es nicht in erster Linie um das Volk, sondern um den Namen Gottes, der durch solches Handeln in Verruf kommen könnte. Wie sehen unsere Gebete aus? Beten und bitten wir mit dem tiefen Anliegen, dass der Name Gottes nicht in Verruf und in Schande gerät? Leben wir und handeln wir mit dem tiefen Anliegen, dass der Name Gottes heilig bleibt? Oder bildet nicht oft das Zentrum unseres Gebets und unseres Flehens unsere Ehre, unseren Ruf, unsere Rechtfertigung? Und hier wird uns noch ein wunderbares Beispiel vor Augen geführt. Mose, der Fürsprecher für das Volk Israel. Mose, der für das Volk eintritt, so heißt es im Psalm 106, Vers 23, und er gedachte, sie zu vertilgen. Wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter, der trat vor ihm in die Bresche, seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Wäre Mose für das Volk nicht eingetreten, Gott hätte das Gericht vollzogen. Er hätte seinem Zorn freien Lauf gelassen. Mose ist ein Beispiel, ein Vorbild für den vollkommenen Fürsprecher, für unseren Fürsprecher, Jesus Christus. Im 5. Buch Mose finden wir einen bedeutenden Vers, den man unterstreichen sollte und sich merken, ein entscheidender Vers. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken. Aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das hat Mose gesagt. Einen Propheten wie mich, einen Propheten wie Mose, wird euch Gott erwecken. Dieser Prophet ist Jesus. Das ist ganz eindeutig von der Schrift her bezeugt. Und wie Mose hier für das Volk einsteht, so steht Jesus jetzt für uns als Kinder Gottes ein. Hier bekommen wir einen kleinen Einblick, wie Jesus für uns als Fürsprecher wirkt. Wenn wir das mal von dieser Perspektive aus sehen, dann müssen wir einfach nur staunen. Jesus ist unser Fürsprecher. Ohne ihn wären wir verloren. So lesen wir im Johannesbrief im 1. Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also das ist an Gläubige geschrieben. Dann geht es weiter. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus, unser Fürsprecher. Jesus hält Fürsprache für uns, wohlbemerkt, für uns, die wir an Jesus glauben. Er erinnert den Vater an das Versprechen, das er uns gegeben hat, dass wenn wir an ihn glauben, an seinen Sohn, gerecht sind. Er erinnert den Vater, dass er die Schuld für uns getragen hat, dass er Versöhnung geschaffen hat. Denn Jesus ist die Versöhnung, wie es weiter heißt, und er ist die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus fleht für uns vor dem Vater. Auch im Hebräerbrief lesen wir, daher kann er auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Er bittet immer für uns. Jesus vertritt uns jetzt, in diesem Moment vor dem Vater. Darum kann uns niemand verklagen, weil Jesus uns vertritt. Er setzt sich für uns ein, wie Paulus schreibt, wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jesus ist unser Fürsprecher. Würde Jesus für uns diesen Dienst nicht tun, würde er nicht für uns in die Bresche springen, wir wären verloren. Er wird sich nie und nimmer auf uns berufen können, indem er unser Fehlverhalten vor Gott erklärt. Du musst halt verstehen, der Jürg, der hat uns da etwas Schwierigkeiten gehabt, deshalb hat er sich dann versündigt und nimm doch das nicht so tragisch. Sondern nur auf das, was Jesus selbst für uns getan hat. Jesus appelliert an Gott, an die Ehre Gottes, wie Mose. Herr, du kannst doch diesen jetzt nicht untergehen lassen, der dein Kind ist. Was wird die Welt dazu sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie genau Jesus das macht, aber eines weiß ich ganz genau. Dass er nicht mit unserem Fehlverhalten argumentiert und unser Fehlverhalten erklärt, wie wir uns das manchmal vorstellen. Sondern es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Darum ist es wichtig zu wissen, dass es keinen anderen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen, wie wir das auch deutlich lesen, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt würde. Es hat also absolut keinen Sinn, sich an irgendeinen anderen Mittler zu wenden, auch an keinen Heiligen, auch an keine Maria. Keiner kann unser Fürsprecher sein als Jesus allein. Und er ist der Einzige, dessen Fürsprache gilt. Und als Drittes, Gott lässt sich beschwichtigen. Nun geschieht das Wunderbare. Gott lässt sich beschwichtigen. Er lässt sich durch das Flehen und Bitten von Mose von seinem Zorn abbringen. Nicht, dass er dadurch das Volk völlig der Strafe entgehen würde. Wer weiterliest, wird sehen, dass das Volk noch gestraft wird. Aber Gott hat davon abgesehen, sie völlig zu vernichten. Er hat sich einmal mehr über seinem Volk erbarmt. Er ließ Gnade vor Recht ergehen. Wir lesen die überwältigende Aussage, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Aber verstehen wir das nicht falsch? Gott gereut nicht seinen Entschluss, als ob er damit eingestehe, dass er hätte seinem Zorn freien Lauf gegeben, falsch gehandelt hätte. Er hätte sicherlich nicht falsch gehandelt. Im Buch Samuel lesen wir, auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Dieses Gereuen hier in Samuel, das die Menschen kennen, ist bei Gott nicht zu finden. Wenn ich beispielsweise stehle, ich gehe in Jelmoli und stelle mir dort eine Stereoanlage. Und ich installiere die zu Hause, höre mir einige CDs an und dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Dann kommt Reue auf und ich denke, jetzt habe ich was Falsches gemacht, ich habe ja gestohlen. Und jetzt am liebsten möchte ich das wieder in Ordnung bringen. Ich kann ja die Musik gar nicht so genießen. Und da wird mir bewusst, dass ich durch dieses Vergehen schuldig geworden bin und ich werde reuig. Möchte mein Handeln, wenn mein Gewissen noch einigermaßen funktionsfähig ist, rückgängig machen, weil ich gesündigt hatte. Das ist aber hier bei Gott keineswegs der Fall. Er hätte völlig richtig gehandelt, hätte er das Volk vernichtet. Gott reut es nicht, sein Urteil über das Volk, dass er sagt, nein, ich habe zu hart geurteilt. Nein, Gott empfindet Erbarmen. Gottes Gerichte sind immer, das ist wichtig, dass wir uns das in unser Herz einmeißeln, immer gerecht. Keiner von uns hätte das Recht, Gott über die Gerechtigkeit seines Gerichtes in Frage zu stellen. Und die Engel in der Offenbarung rufen aus in den schrecklichen Gerichten, wenn wir die lesen,
kommt ein Schauder
über unseren Rücken, wenn wir uns vor Augen halten, was hier für Gerichte über die Menschen kommen. Und in diese Gerichte hinein hören wir die Engel rufen, gerecht bist, und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind's wert. Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Gottes Gericht ist immer gerecht. Und es ist immer ein unverdientes Geschenk, wenn es Gott sich gereuen lässt. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein, dass wir einen heiligen Gott haben, der es sich gereuen lässt, der Gnade vor Rechter gehen lässt, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, wenn wir unseren Nacken beugen. Ich fasse zusammen. Wer Gottes Ehre sucht, erlangt Gnade. Gott wird über das Handeln Israels zornig. So zornig, dass er das ganze Volk vernichten will, und er wird mit Recht zornig, weil das Volk sich in schändlichster Weise gegen ihn versündigte. Gottes Zorn ist entbrannt, und Gottes Zorn entbrennt dann, wenn ihm nicht die gebührende Ehre gebracht wird. Und als Menschen, die Jesus nicht kennen, stehen wir unter dem Zorn Gottes, ob uns das gefällt oder nicht. Und weil wir unter dem Zorn Gottes stehen, brauchen wir unbedingt die Versöhnung durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wer mit ihm nicht versöhnt ist, soll das heute tun. Soll heute seinen Nacken biegen vor dem allmächtigen Gott, und er wird ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Und Mose besänftigt nun Gott. Er besänftigt Gott, indem er schon einmal Gott zuspricht, was er alles getan hat, die Ehre völlig Gott gibt. Und indem er an die Ehre Gottes appelliert, nicht mit dem Volk die Sünde des Volkes erklärt und um Verständnis fordert, sondern an die Ehre Gottes appelliert er, und Gott lässt es sich gereuen. Das ist eigentlich das Wunderbare. Gott, der Gnade vor Rechter gehen lässt. Wer Gottes Ehre sucht, erlangt Gnade. Nicht wer seine eigene Ehre sucht. Möge unser Leben davon gezeichnet sein, dass uns die Ehre Gottes wichtiger ist als unsere eigene Ehre. Wie wir bei Mose gesehen haben. Wir sollen uns um Gott drehen und nicht Gott um uns. Gott ist nicht da, um uns zu bedienen, sondern wir sind da, um Gott zu dienen. Ich denke, da verschieben sich manchmal unsere Perspektiven sehr gefährlich. Nicht Gott ist unser Automat, wo wir oben etwas reinstecken und unten kommt es dann raus. Wir sind die Diener Gottes. Und wir sollen Gott ehren. Paulus sagt, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Paulus weiß, dass wir hier anfällig sind. Vielmehr sollen wir miteinander die Ehre Gottes suchen. So leben wir in und unter der Gnade Gottes. Amen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, du heiliger und gerechter Gott. Ich danke dir, dass uns gerade in diesem Abschnitt deine Heiligkeit so deutlich vor Augen geführt wird. Du lässt dir nicht einfach alles gefallen. Und ich danke dir, dass du deinem Zorn nicht einfach freien Lauf lässt, sondern dass du Versöhnung geschaffen hast durch deinen Sohn für uns. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du Fürsprache übst für uns, dass du eintrittst für uns. Wir hätten nichts zu bringen, aber du hilfst uns und du machst diesen Dienst, den Mose für Israel getan hat, tust du heute täglich für uns. Ich danke dir. Ich rühme deinen wunderbaren Namen. Du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist gnädig und barmherzig. Amen.